Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent. Seit 10 Wochen kein Essen, nicht einmal Trinkwasser. Im Gazastreifen droht eine Hungerkrise, denn seit Anfang März gibt es keine humanitäre Hilfe. Israel hat die Grenzübergänge zu Gaza blockiert. 2,5 Monate. Letzten Montag dann kommt diese Ankündigung vom israelischen Außenministerium.
Today Israel is facilitating the entry of trucks with baby food into Gaza. In the coming days, Israel will facilitate the entry of dozens of aid trucks.
Israel lässt Hilfslieferungen wieder zu. 5 LKWs waren es am Montag. Dutzende sollen in den nächsten Tagen die Menschen in Gaza erreichen. Endlich, muss man sagen, Jonas.
Ja, das kann man so sagen. Also die Lage im Gazastreifen hat sich in den letzten Wochen deutlich zugespitzt. Viele Leute waren von Hunger betroffen, mussten wahnsinnig viel Energie und Zeit aufwenden, um überhaupt an Essen zu kommen, haben zum Teil auf verdorbenes Mehl, mit Maden durchsetztes Mehl zurückgegriffen, um überhaupt noch irgendwie ein bisschen Brot backen zu können. In den Straßenküchen und den Lagern der Hilfsorganisationen gehen die Vorräte zur Neige, die Lagerhallen sind leer. Und in dieser Situation ist es für die Zivilbevölkerung von Gaza eigentlich wirklich dringend nötig, dass jetzt sofort wieder Hilfslieferungen dieses Gebiet erreichen. Und gleichzeitig muss man sagen, der Umstand, dass Israel jetzt wieder Hilfslieferungen zulässt, dass Netanyahu das entschieden hat, ist jetzt nicht unbedingt ein Akt der Menschlichkeit, sondern damit verfolgen sie auch ein eigenes Interesse.
Erstmals seit 10 Wochen kommen wieder Hilfsgüter in den Gazastreifen. Ob sich dadurch die Lage für die Menschen verbessert, ist aber fraglich, sagt Nahostredaktor Jonas Roth. Ich bin Nadine Landert. Jonas, 19 Monate dauert der Krieg im Gazastreifen. Wie schaffen es die Menschen denn, das Leben überhaupt zu meistern, jetzt auch so lange ohne Hilfe?
Ja, von dem, was unsere Mitarbeiter vor Ort erzählen, also das sind Palästinenser, die auch dort wohnen und dieses Leben so erleben, wie viele tausende Palästinenser auch, da hört man, dass für viele Leute einfach der ganze Alltag nur noch darin besteht, irgendwie Nahrung aufzutreiben. Die Leute nehmen weite Wege auf sich, um in irgendwelchen Straßenküchen noch einen Topf mit Linsensuppe zu erhalten. Manche Familien wohnen in Unterkünften, also in ehemaligen Schulen, auf wenigen Quadratmetern auf dem Boden. Sie haben noch eine Kartonschachtel, wo noch ein paar Pack Reis oder ein bisschen Mehl drin ist, von dem sie sich ernähren müssen. Eine Mutter hat unseren lokalen Mitarbeitern erklärt, dass sie Brot aus Pasta macht. Also sie kocht die Pasta, knetet sie dann zu einem Teig und backt daraus Brot für ihre Kinder.
Weil es dann mehr hergibt, oder?
Ja, oder weil die Kinder einfach Brot wollen und das das Einzige ist, was sie ihnen anbieten kann. Es gibt nach wie vor auf den Märkten gewisse Produkte, auch frische Produkte, die nach wie vor auf den Feldern wachsen. Aber dort sind die Preise ins Astronomische gestiegen. Also viele Leute können sich kaum mehr leisten, Lebensmittel auf den Märkten zu kaufen. Um doch noch irgendetwas zu verdienen, verkaufen sie ihre letzten Habseligkeiten und versuchen sich dann damit noch etwas Essen zu besorgen. Also es ist wirklich eine dramatische Situation, die mittlerweile fast die ganze Bevölkerung des Gazastreifens hart trifft.
Und jetzt hat Israel eben seit dieser Woche wieder LKWs mit Hilfsgütern in den Gazastreifen zugelassen. Dutzende sollen es sein. Das ist wenig für diese große Not, oder?
Ja, und das sagen auch Hilfsorganisationen, die sprechen alle davon, das sei ein Tropfen auf den heißen Stein. Also man muss sich vor Augen führen, das sind 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen, die mit Lebensmitteln und Hygieneprodukten, medizinischen Gütern versorgt werden müssen. Und ein paar Dutzende Lastwagen oder auch 100 Lastwagen, das ist eine extrem limitierte Menge. Also zum Vergleich, während der Waffenruhe im Frühjahr waren es täglich über 600 Lastwagen, die in den Gazastreifen gelangt sind.
Warum hat denn Netanyahu danach eben seit Anfang März diese Hilfe blockiert?
Also die Waffenruhe ging dann zu Ende und Israel ließ keine Hilfsgüter mehr in den Gazastreifen mit dem Argument, dass die Hamas von der Hilfe profitieren würde, dass sie diese Lebensmittel für sich abzweigen würde, einerseits um sie dann auf den Schwarzmärkten zu verkaufen, andererseits um ihre Kämpfer damit zu versorgen.
Ist da was dran oder ist das einfach das Argument Israels?
Also grundsätzlich kann man sagen, und das war auch schon vor dem Krieg so, dass die Macht über die Verteilung der Lebensmittel im Gazastreifen ein wesentliches Machtinstrument der Hamas ist. Jetzt im aktuellen Krieg bestreiten Hilfsorganisationen, dass im großen Stil Hilfe abgezweigt wurde. Ich kann es jetzt selber nicht belegen, aber die Hamas ist immer noch die de facto Regierungsbehörde im Gazastreifen. Die humanitären Organisationen haben sich mit ihr koordiniert. Also sie sichert sich zumindest zum Teil ihre Macht über die Kontrolle über die Hilfsgüter.
Mhm.
Und Israel verfolgt jetzt eben das Ziel, einerseits mit dieser Blockade der Hamas die politische Macht, die Kontrolle über den Gazastreifen zu entziehen.
Also es ist ein Druckmittel. Man macht hier Druck mit Lebensmitteln.
Ja, also Israel macht da eigentlich auch kein Geheimnis daraus, dass sie über diese Blockade Druck auf die Hamas ausüben wollen.
Mhm.
Man muss jetzt dazu sagen, völkerrechtlich ist das eine schwierige Frage. Gemäß dem Völkerrecht wäre Israel verpflichtet, humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu leisten. Israel sagt aber auch, und das stimmt, das steht auch im Völkerrecht, dass diese Hilfe nicht geleistet werden muss, wenn sie abgezweigt wird für militärische Zwecke vom Feind.
Mhm. Das heißt, wenn die Hamas profitiert, und so kann Israel also auch argumentieren.
Genau. Und die große Challenge im Gazastreifen ist es halt, die Zivilbevölkerung von der Hamas auseinanderzuhalten. Ist ja nicht so, dass das eine Armee ist, wo alle mit Uniformen rumlaufen, sondern das fließt sozusagen ineinander. Aber wie lässt sich das trennen?
Mhm.
Und gleichzeitig ist jetzt diese Ankündigung, wieder Hilfe zuzulassen, doch eine einigermaßen erstaunliche Kehrtwende, weil Israel in den vergangenen Wochen stets gesagt hat, es drohe eben keine Hungerkrise im Gazastreifen. Während der Waffenruhe soll genug Hilfe reingekommen sein, um für mehrere Monate die Bevölkerung zu ernähren. Und diese Ankündigung wirkt jetzt auch ein bisschen wie ein Eingeständnis, dass die Lage doch einen kritischen Punkt erreicht hat.
Wir hören mal in die Videobotschaft rein von Benjamin Netanyahu vom letzten Montag, wo er nämlich sagt, warum er die Hilfslieferung jetzt wieder zulässt. Er sagt, es dürfe keine Hungerkrise geben aus praktischer und politischer Sicht, Jonas.
Genau, also er sagt eigentlich, dass man damit vor allem auf den internationalen Druck reagiere und wenn eben die Unterstützung Israels gefährdet sei, dann könne man diesen Krieg nicht gewinnen. Also es ist jetzt nicht so, dass er aus Nächstenliebe diese Ankündigung gemacht hat, sondern weil er um die Unterstützung Israels fürchtet. Er hat dann auch gesagt, die Armee habe empfohlen, dass Hilfsgüter wieder zugelassen werden sollen, weil die operativen Pläne sonst gefährdet werden können. Er will eine Hungerkrise verhindern, um die Fortsetzung der militärischen Offensive im Gazastreifen nicht zu gefährden.
Mhm.
Und es ist wohl auch kein Zufall, dass er jetzt eigentlich zeitgleich mit der Ankündigung, wieder Hilfslieferungen zuzulassen, auch den militärischen Druck im Gazastreifen massiv erhöht hat und eine große Offensive gestartet hat.
Wie sieht die genau aus?
Also wenn man Benjamin Netanyahu zuhört, wenn man liest, was die Kriegspläne sind, dann geht es darum, den ganzen Gazastreifen militärisch einzunehmen und besetzt zu halten.
Mhm.
Und unter diesem Plan würde dann die Bevölkerung des Gazastreifens in ein kleines Gebiet im Süden evakuiert werden, während die israelische Armee im Rest des Gazastreifens die Überreste der Hamas und ihre Infrastruktur bekämpfen würde. Also es scheint sich um einen Versuch zu handeln, jetzt eben diese Trennung zwischen Zivilbevölkerung und der Hamas vorzunehmen, um dann den sogenannten Sieg zu erringen über die Organisation. Für die Zivilbevölkerung, also für über 2 Millionen Menschen, würde das bedeuten, dass sie auf engstem Raum dann im südlichen Gazastreifen womöglich hauptsächlich in Zelten leben müssten für eine unbestimmte Dauer. Und derweil dort in diesem von Israel kontrollierten Gebiet mit Hilfsgütern versorgt würden.
Wir sind gleich zurück.
Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Vaudois begleiten wir Sie rasch, präzise und langfristig mit einer vertrauenswürdigen Ansprechperson, die Ihnen jederzeit zur Seite steht. So können Sie sich auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten.
Die Menschen in Gaza sollen also alle in den Süden evakuiert werden und dort mit Hilfe versorgt werden. Benjamin Netanyahu spricht dabei in seiner Videobotschaft von der anderen Methode. Jonas, was meint er genau damit?
Also Israel will eigentlich zusammen mit den USA einen neuen Mechanismus zur Verteilung von Hilfsgütern implementieren. Dazu muss man vielleicht wissen, dass bisher lief es so, dass eigentlich Hilfsorganisationen selbst, also NGO oder auch die UNO, für die Lieferung und die Verteilung von Hilfsgütern zuständig waren, diese über die Grenzübergänge gebracht haben und dann an mehrere Verteilstellen oder Straßenküchen gebracht haben. Das war sehr breit gestreut und es gab hunderte von einzelnen Orten, wo die Leute an Lebensmittel und Hygienegüter kommen konnten. Auch jetzt übrigens, also diese Hilfsgüter, die derzeit in den Gazastreifen laufen, das funktioniert noch nach dem alten Modell. Mhm. Aber Israel sagt ja eben, dieses Modell erlaube es der Hamas, die Kontrolle über die Hilfsgüter zu übernehmen, und darum soll das neue System dazu dienen, ihr eben diese Kontrolle zu entziehen.
Und wie soll das aussehen?
Also der Plan ist, dass mehrere große Verteilzentren in diesem israelisch kontrollierten Gebiet, wo eben die Zivilbevölkerung ist.
Also im Süden dann?
Genau, die sollen dort gebaut werden. Das ist eigentlich eine amerikanische Initiative und koordinieren soll das Ganze eine ziemlich opake Stiftung, die ihren Sitz in der Schweiz hat. Und in diesen Verteilzentren, zunächst einmal sollen es 4 Zentren sein, sollen dann jeweils 300.000 Menschen versorgt werden. Aber wenn man das rechnet, 300.000 mal 4, gibt das 1,2 Millionen. Das wären also nur rund 50% der Bevölkerung des Gazastreifens.
Und 300.000 ist ja auch sehr optimistisch. Das sind ja unglaublich viele, wenn das ein Verteilzentrum übernehmen soll.
Genau, also logistisch gesehen ist das ein gigantisches Projekt. Also das ist fast die gesamte Stadt Zürich, die dort versorgt werden müsste. Wie das genau aussehen soll, ist noch unklar, weil diese Stiftung hat ihre Arbeit noch nicht aufgenommen. Diese Verteilzentren sind noch nicht in Betrieb. Die Stiftung hat angekündigt, dass sie dann in einer zweiten Phase noch mehr Verteilzentren bauen würde, um dann die gesamte Bevölkerung versorgen zu können. Aber dabei, sagt sie, sei sie auch auf die Kooperation internationaler Hilfsorganisationen angewiesen.
Und es dauert. Und du hast vorhin gesagt, Jonas, eine opake Stiftung. Also ich habe dann so ein bisschen Kritik rausgehört.
Also diese Stiftung, die wurde erst im Januar dieses Jahres gegründet und ins Genfer Handelsregister eingetragen. Es gibt da Gründungsmitglieder, die da aufgeführt werden, also unter anderem ein Schweizer Anwalt, der aber auf Kontaktanfragen von der NZZ nicht reagiert hat. Diese Stiftung hat keine Website, sie hat keine Kontaktangaben. Also es ist sehr undurchsichtig, dieses ganze System.
Was sagt uns das alles? Also diese Stiftung mit Sitz in der Schweiz und die USA und Israel, die dieses neue System an Hilfslieferungen organisieren wollen?
Ja, also Hilfsorganisationen kritisieren, dass dieses neue System, diese Stiftung eigentlich lediglich dazu dient, den Israeli die Umsetzung ihrer Kriegspläne zu ermöglichen, weil eigentlich die Hilfe darauf konditioniert ist, dass die Leute vertrieben werden und sich in dieses Gebiet begeben müssen. Und darum sagen die Hilfsorganisationen, die grundlegenden Prinzipien der humanitären Hilfe, nämlich Unparteilichkeit und Neutralität, sind damit nicht gegeben. Und darum haben eigentlich auch sämtliche großen Hilfsorganisationen gesagt, wir werden uns nicht an diesem System beteiligen.
Damit ist den Menschen in Gaza aber auch nicht geholfen.
Ja, also ich schließe es nicht zu 100% aus, dass sich nicht doch einige Hilfsorganisationen beteiligen werden, wenn sich herausstellen wird, dass das die einzige Möglichkeit sein wird, überhaupt Hilfe an die Menschen zu bringen. Vielleicht gibt es dann solche, die sich anschließen. Insgesamt muss man aber schon sagen, es gibt viele Fragezeichen bei diesem Projekt, bei diesem neuen System. Also laut Berichten wird dann erwartet von den Leuten, dass pro Familie wird dann ein Vertreter definiert, der dann nach einem Sicherheitscheck in dieses Zentrum gehen kann und dort eine große Box mit Lebensmitteln für mehrere Tage oder sogar Wochen abholen soll. Ja, das würde dann bedeuten, dass die Leute halt unter Umständen weite Wege auf sich nehmen müssten, große Lasten schleppen müssten, um diese Pakete zu ihrer Unterkunft zurückzubringen, in einem Gebiet, das zerstört ist, wo immer noch diverse Gefahren lauern. Also ob dies jetzt wirklich eine Verbesserung der Situation der Menschen bedeuten würde, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Mhm. Zumal auch überhaupt nicht bekannt ist, ob die Mehrheit der Palästinenser überhaupt mitmachen würde, ob sie sich überhaupt den Evakuierungsbefehlen anschließen würden, denen folgen würden.
Mhm. Aber aus Sicht Israels geht es eben nicht um Nächstenliebe, sondern um Eigeninteresse. Geht denn dieser Plan auf?
Man muss vielleicht sagen, rein theoretisch ist es möglich, mit der jetzt vorgestellten Strategie einen Sieg über die Hamas zu erreichen, den Gazastreifen zu demilitarisieren und zu befrieden. Gleichzeitig stellt sich halt die Frage, kann sich Israel eine derart lange Besetzung eines Gebiets leisten? Ich meine, es ist eine Armee nicht von Berufssoldaten, sondern von Reservisten, die sonst im Privatleben in israelischen Unternehmen arbeiten und die Wirtschaft voranbringen. Also eine langfristige Besetzung des Gazastreifens hätte enorme finanzielle und personelle Kosten. Und ja, es besteht halt das Risiko, dass Israel quasi im Sumpf von Gaza in einer langen Besetzung dieses Gebiets versinkt und sich dabei international weiter isoliert. Die andere Lesart dieser ganzen Vorgänge ist, dass Israel Schritt für Schritt den Druck auf die Hamas aufbaut, um in den Verhandlungen auf die Hamas einzuwirken und dann doch noch eine Waffenruhe nach seinen Vorstellungen erreichen will. Mhm. Ob das funktioniert, kann ich dir nicht sagen. So wie ich es sehe, sind beide Seiten im Moment ziemlich kompromisslos und ein Durchbruch zeichnet sich nicht ab. Darum muss man sagen, die Lage im Gazastreifen bleibt vorerst dramatisch und die Leidtragenden sind die Zivilisten in Gaza.
Vielen Dank, Jonas.
Danke dir.
Und du hast mit Kolleginnen und Kollegen eine eindrückliche Reportage geschrieben mit viel Videomaterial aus Gaza, wie es vor dem Krieg aussah und jetzt. Da lohnt es sich reinzuschauen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und das war unser Akzent. Ich bin Adin Landert. Bis bald.